96. Minute.
Herzlich willkommen zur Folge 007 der 96. Minute, dem besten 96-Podcast, den es gibt. Und ich sitze hier wieder mit meinen Jungs Hannes und Hendel. Mein Name ist Fabian. Und ich gehe direkt mal in die Vollen. Endlich wieder zu dritt. Stimmt, du hast recht. Das müssen wir natürlich noch.
Ja.
Direkt in die Vollen. Wie, VAR, war euer Fußballwochenende?
War.
Wie war
euer Wochenende? War. Ja, sehr war. Ich will jetzt hier gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, wir hatten viele Diskussionen rund um den Spieltag und glaube auch, wenn man das Thema jetzt mal groß aufmacht, was wir später machen werden, dann könnten sich die Gemüter erhitzen. Es wird eine Diskussionsfolge.
Ja, heute wird's hitzig hier.
Das hoffe ich doch. Wobei ich glaube, dass wir eigentlich einer Meinung sind, aber auf dieser Meinung hauen wir ordentlich rum.
Ja, genau.
Hannes, wie geht's deinem Finger?
Meinem Jubelfinger geht's gut. War noch gar nicht bei uns, haben wir noch gar nicht geteilt,
ne? Nee, erzähl mal.
Ja, also ich bin beim 2-0, glaube ich, also beim Derby, beim 2-0 im Block bin ich mit meinem Kumpel zusammengeraten, beziehungsweise bin ich irgendwie in seiner Jacke hängen geblieben und der ist komplett durchgedreht, ich auch, aber in die falsche Richtung. Mein Finger ist hängen geblieben und hat es einmal laut Knack gemacht, dann dachte ich so, ja mein Gott, das ist halt irgendwas mit der Kapsel. Und dann, ja, ich habe es den Jungs schon geschickt, das Ding sah aus wie geschminkt, das sah aus wie so ein Halloween-Finger, ne? So,
der Derby-Finger.
Der Derby-Finger. Er war einfach, also er war wirklich zu 75% war er einfach dunkelblau.
Ja, schwarz.
Schwarz. Wie Reinhold Messner sah ich aus ein bisschen.
Aber ja, zum Glück ist er noch dran und heilt wieder vor sich hin.
Ja, ihr habt mir Beistand geleistet und einen ärztlichen Rat habe ich befolgt. Ich habe nichts gemacht.
Meinem Rücken geht's auch wieder gut, nachdem du auf mich draufgesprungen bist beim 1-0.
Das freut mich doch.
Ist ja hier auch ein Altherren-Podcast, ne? Erstmal so die Befindlichkeiten abgehen. Ja,
genau.
Und dann können
was
wir gleich.
Was macht der Ischias?
Hat er gespielt? Gut, Henne. Kommen wir mal zum Spiel gegen Elversberg. 2-2 haben wir gespielt, auswärts. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, erstmal 2-2 auswärts kennen wir schon, ne? Dresden führt jetzt Elversberg.
Ja, wir kennen irgendwie 3-0 und 2-2 kennen wir ganz gut.
Mhm, stimmt, ja. Ja, wie immer, kommen wir mal mit der Startelf rein, was ja ein, zwei Tage schon vorher angekündigt wurde, war, dass Blank im Training sich verletzt hat. Und dann haben wir ja auch auf Instagram so ein bisschen gemeinsam mit euch gerätselt, wie kann das aufgefangen werden. Und es wurde tatsächlich mit Algeier aufgefangen. Also Algeier hat für Blank gespielt und Nawrocki ist in die Zentrale geschoben worden, eben für den gesperrten Tomiak. Ja, und ansonsten never change a Derby Winner Team. War ansonsten keine Überraschung dabei. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war Bundus neue Frisur, Seiten auf Kontostand. Und was mir auch direkt wieder aufgefallen ist, ist der geile Auswärtsblock gewesen.
Ja, Mann.
Ne? Also direkt wieder ein Fahnenmeer, direkt Alarm, Pyro, richtig was los gewesen. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Kommentator permanent Matsuka gesagt hat.
Ja, dieses Spiel.
Sky-Kommentatoren und Japaner, das ist auch so eine Historie, ne?
Grundsätzlich Kommentatoren und Japaner ist schwierig, ja.
Ja, wir kamen mit einem sehr hohen Pressing raus. Und es war ja klar, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die spielen wollen. Und genau das hat man auch gesehen. Also Elversberg, trotz Doppelbelastung, die haben ja unter der Woche dienstags gegen Hertha verloren im Pokal. Trotz dieser Doppelbelastung muss man schon mal vorweg sagen, also was Elversberg für eine Power hat, ist schon beachtlich. Ne? Also die wollten viel spielen. So die ersten 10 Minuten waren geprägt von vielen Unsauberkeiten, von Fehlpässen. Der Kommentator hat irgendwie gesagt, ja, die tasten sich hier noch ab. Das fand ich gar nicht. Also es haben schon beide versucht, irgendwie zu spielen, haben versucht, kontrolliert zu spielen, aber dabei sind wirklich viele viele Unsauberkeiten entstanden. Und in der 15. Minute gab es dann eine geile Chance für Kellmann. Ja. Richtig guter erster Kontakt im Strafraum, legt ihn sich vielleicht ein bisschen weit vor, dann war der Winkel nicht mehr perfekt. Und dann trifft er ihn so, legt er ihn so mit dem Schienbein so links vorbei an den Pfosten. Fabian, wir haben schon mit einem anderen Freund darüber gesprochen, ob das jetzt ein guter Torschuss war. Unser Freund, liebe Grüße, hat die These aufgestellt, das war der perfekte Torschuss für diese Szene, dass er ihn einfach so frech vorbeilegt. Ich fand es eher so ein bisschen misslungen. Wie ich muss sagen, ich wünsche mir schon auch, dass er den dann mal macht. Ne? Also ich frage mich immer, hat er eigentlich einen harten Torschuss? Weil der sieht ja aus nach einem 160 km/h Torschuss und dann legt er die Dinger da immer so komisch aufs Tor. Also ich hätte mir in der Szene auch gewünscht, dass er das Ding einfach mal kurze Ecke in den Winkel bratzt. Ja, wirklich eine gute Szene und hätte das 1-0 für uns sein können. Stattdessen fällt das Tor 6 Minuten auf der anderen Seite und da bin ich wirklich wütend geworden. Wieder ein Kopfballtor. Wieder so das ähnliche Muster von einem sehr starken Petkov, der wirklich ein Bombenspiel gemacht hat für Elversberg. Ja. Ja, und dann liegen wir 0-1 hinten. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt schon mal outen, dass ich wirklich mit dem Spiel eigentlich über weite Strecken nicht zufrieden war. Viele sind, glaube ich, ganz, ganz glücklich, dass sie sich dann noch zurückgekämpft haben. Aber was mir gefehlt hat, war, und das habe ich mir so nach 30 Minuten aufgeschrieben, bei eigenen Einwürfen ist niemand mal entgegengekommen. Ich hatte das Gefühl, keiner wollte den Ball. Matsuda war es, glaube ich, 3 oder 4 Mal, der da stand und immer gezuckt hat. Keiner kam. War mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blutleer. Ne? Und es ist jetzt ein hartes Wort irgendwie, gerade eine Woche nach dem Derby-Sieg. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass mit diesem Derby-Sieg im Rücken gegen eine Mannschaft, die eine Doppelbelastung hat, gegen eine Mannschaft, die ihren Top-Torjäger von Anfang an auf der Bank hatte, Ebno Talib hat erstmal nicht gespielt, dass man da so gallig und bissig reingeht in dieses Spiel, dass man das auch in solchen Szenen merkt. Und das hat mir gefehlt. Also wir lagen da jetzt 0-1 hinten nach 30 Minuten und ich hatte das Gefühl, keiner wollte den Ball haben. Keiner wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen. Es ist natürlich nach so einem Derby-Erfolg, wo, glaube ich, ganz viel abgefallen ist und die Jungs auch verdienterweise ein bisschen gefeiert haben danach, schwer dann so wieder in die Spannung zu kommen. Aber wie gesagt, also das ist so ein wichtiges Spiel gegen eine Mannschaft, die da oben mit drin steht, dass ich mir da als Mannschaft, die eben eine Woche frei hatte, mehr gewünscht hätte. In der 33. Minute kommt dann wieder der sehr gefährliche Petkov von Elversberg zum Abschluss vom Strafraumrand und auch wieder eine komische Szene von Noll. Ist so, geht nach links und der Ball flattert aber in die Mitte und dann wehrt er den so komisch mit der Faust gegen den Lauf ab.
Bogenlampe, ne?
Der Kommentator hat ihn dafür unwahrscheinlich gelobt. Ich fand's, also ja, ist irgendwie, er wirkt da nicht so ganz sicher, finde ich. Und 7 Minuten später, in der 40. Minute, gab es dann diese Großchance von Udenne, wo Udenne einmal den Torwart prüft und dann einen Nachschuss noch hat und den übers Tor holzt. Schade,
die
gute Wolken Chance.
In dem Fall.
Gute Chance, aber dann hatte ich das Gefühl, so von 30 bis 45 haben wir schon versucht, das Ding an uns zu reißen und das Ding wieder zu ziehen. Und tatsächlich konnten wir es dann auch erzwingen. Udenne, der übrigens in der 19. Minute für den leider verletzten Neubauer reinkam mit einer Flanke auf Kellmann, der steht am zweiten Pfosten wieder goldrichtig, da wo ein Neuner stehen muss, köpft das Ding rein und der Keeper von Elversberg faustet das Ding seinem eigenen Verteidiger in den Rücken und dann geht er ins Tor. Genau, ja. Wir haben gesagt, wenn er am Ende 14 hat, dann ist das die 15.
Wir vermerken das +1.
Ja, und Udenne ist vielleicht, sollte Neubauer jetzt längerfristig ausfallen, da gar keine schlechte Ergänzung, weil Udenne ist, hatten wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt, körperlich wirklich gut dabei, hat er da echt aufgeholt und ist vielleicht anders als Neubauer nochmal einer, der über den Flügel nochmal ein bisschen mehr Zug auch Richtung, Richtung Strafraum bringen kann. Müssen wir gleich nochmal in der Aufstellungsprediction für das nächste Spiel drauf eingehen. Aber klar, Udenne und Allgeier auf der linken Seite, das ist nicht das, was wir uns wünschen. Ist klar, aber ja, so ist die Situation jetzt halt. Dann gehen wir mit einem 1-1 in die Halbzeit und ich hatte so das Gefühl, okay, alles gut, war jetzt keine super Halbzeit. Hannes, du hattest in unsere Gruppe geschrieben, Tietz macht den jetzt ordentlich Feuer unterm Arsch, da geht noch mehr. Da kommt jetzt eine gute Ansprache, wird vielleicht nochmal ein bisschen nachgeschärft, was das Spielerische angeht. Und ja, und da kommt auch wieder Enttäuschung bei mir auf. Elversberg kommt besser aus der Halbzeit. Ne? Ebno Talib ist gekommen und Ebno Talib und Petkov wirbeln da vorne um unseren Strafraum rum. Und ja, unsere Spieler hatten da echt ihre Probleme. Ne? Also Allgeier, nichts gegen ihn. Aber das war schon Überforderung, was man da teilweise gesehen hat, was man jetzt auch letztendlich dann an den Daten ablesen kann. Der hat echt kein gutes Spiel gemacht. Und da, das ärgert mich. Also da hast du wieder 10 Minuten nach der Halbzeit, wo du wirklich sagen musst, die Mannschaft, die die Doppelbelastung hatte, macht eigentlich mehr. Ist intensiver, ist gewillter im Spiel. Und die andere Mannschaft, die eigentlich eine Woche frei hatte, guckt sich so ein bisschen das Ganze an. Elversberg macht eine super Arbeit, aber ich habe trotzdem immer noch den Anspruch als Hannover 96 in Elversberg, gerade in dieser Situation, in der diese Woche jetzt beide Mannschaften waren, dass wir da einfach das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und das hat man eigentlich über das ganze Spiel nicht gesehen, muss man sagen.
Ja.
In der 55. Minute dann eine geile Freistoßposition und Leopold schießt ihn auch gut.
Oh, geil,
ja. Leider an die Latte. Ja. Ne, wäre halt dann auch geil, wenn so einer dann auch einfach mal reinfällt, ne, in so einer Situation. Aber geht an die Latte. Elversberg presst unfassbar hoch. Also die haben
so ein bisschen unser Spiel gespielt, ne?
Ja, so eine Intensität ist wirklich Wahnsinn. Und ja, Chapeau in so einer Woche so viel zu gehen. In der 60. Minute wird Matsuda dann ausgewechselt. Kokolo kommt rein. Und Chakrun, der tatsächlich in dem Spiel etwas blass war, wird ausgetauscht für Rochelt. Und ab der 70. Minute hat dann Aseko Innenverteidigung gespielt, weil Nawrocki ausgewechselt wurde für Taibi. Du hast es eben schon gesagt, Nawrocki zeigt an. Ne? Mhm. Also der hat wirklich noch nicht diese Minuten im Tank, spielt aber auch sehr intensiv. Ganz kurz. Ich frage euch ja nachher, wer euer Spieler des Spiels war. Ich habe mal auf SofaScore geguckt. Das ist ja so ein Statistikportal. Und da war tatsächlich Nawrocki klar Spieler des Spiels. Und da, obwohl er nur 72 Minuten gespielt hat und ein Petkov, der ja ein Riesenspiel gemacht hat, weil der einfach so krass gute Zweikampfwerte hat.
Ja, das stimmt.
Wahnsinn. Ja, und das hast du auch in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Ich habe wieder beobachtet, wie Nawrocki einen Gegenspieler aus dem Bild schiebt, obwohl er gerade gar nichts mit dem Ball zu tun hat. 78. Minute. Ich beschreibe das jetzt mal von Anfang bis Ende.
War da was?
Ja, da war was. Den Namen des Spielers von Elversberg habe ich vergessen. Den will ich auch nicht recherchieren. Der zieht auf jeden Fall an und rennt von rechts in unseren Strafraum rein. Rochelt ist tatsächlich einen Schritt dahinter, einen Schritt zu spät. Allgeier macht die Balltorlinie zu. Das heißt, der Schusswinkel ist semi für den Spieler. Allgeier ist noch da. Neul steht im kurzen Eck. Rochelt etwas hinten dran. Fährt dann leicht seinen Ellenbogen aus, neigt sich leicht nach vorne, berührt den Spieler, würde ich sagen, leicht im Sprint. Der Spieler von Elversberg macht noch 2 bis 3 Schritte, fällt dann. Also der Fall war tatsächlich, also so sah es auch für mich auf den ersten Blick schon aus, wirklich deutlich später als die Berührung, sodass ich direkt am Fernsehen geschrien habe, nee, ist nix. So, der Schiedsrichter pfeift, zeigt auf den Punkt, gibt 11 Meter. Dann gab es ein paar Wiederholungen und Kommentator und ich, wir waren uns einig, wird zurückgenommen. Dann gab es von dem besagten Elversberg-Spieler noch eine Provokation in unsere Richtung. Da habe ich gedacht, du Spacko, kriegst gleich gelb für Schwalbe, alles gut. Und dann ja, guckt er sich das nicht mal an. Also, ne, es war so kurz, VAR, ja oder nein? Okay, nein, er guckt es sich nicht an, er bleibt beim Elfmeter. Dann hält Noll den Elfmeter sensationell. Ich lasse das sensationell mal weg, ich wollte ja ganz neutral beschreiben. Noll hält, der Ball springt so schräg nach rechts weg, eigentlich kein guter Winkel. Jokota läuft eigentlich an der Position als erster in den Strafraum ein, sprintet aber nicht durch. Conte ist 2 Meter links von ihm gestartet am Strafraum und überholt ihn plötzlich und schiebt das Ding ein. Und jetzt gehen wir mal rein. Der Schiedsrichter hält es nicht mal für nötig, sich das anzugucken. Was sagt ihr dazu?
Also, wenn er denkt, es ist eine klar richtige Entscheidung, fordert er es ja nicht an. Und da ist das große Problem. Da müsste das Feedback kommen aus dem Keller. Klar, falsche Entscheidung. So, ne? Das ist, glaube ich, das Problem an der Sache.
Ich gehe erstmal mit dir. Wenn ich glaube als Schiedsrichter, ich bin im Recht, dann brauche ich erstmal nicht einfordern, hey, habe ich hier gerade einen Fehler gemacht, sondern dann stehe ich dazu. Das muss ich ja irgendwie auch. Das wäre ja irgendwie auch eine Unart, wenn ich dann direkt danach sage, oder lag ich doch falsch. So, das kann ich schon nachvollziehen. Aber dann muss ja der Videoreferee oder sein Assistant den Referee mal anticken und sagen, Alter, das müssen wir ihm mal, da müssen wir ihm mal irgendwie zumindest an Bildschirm bitten. Ich glaube halt einfach, dass die Videoreferees, die sind da unten, das machen wir später nochmal im Detail, die sind ja eh so ein bisschen raus. Also die stehen ja nicht im Mittelpunkt, über die wird erstmal nicht so viel gequatscht. Das Arschloch steht ja immer auf dem Platz, muss man sagen. Ja. Und die nehmen sich dann noch ein bisschen mehr raus. Weil die stehen nicht vor der Kulisse, die werden nicht zusammengeschissen von den Fans und ausgepfiffen. Dann denkt er sich so, ja komm, kann ich doch hier mal ein Veto einlegen, gucken, was dabei rauskommt. Und der hat kein Veto eingelegt bei diesem. Also das ist eine zumindest mal eine diskutable Fehlentscheidung, die einfach, wo dem Schiri gesagt werden muss, guck dir das mal an. Dazu kommt noch, dass dieser Schiri aus Landau kommt, das ist 80 Kilometer von Elversberg. Da fahren 2196er, fahren über 500 Kilometer dahin und die DFL kriegt es nicht hin, einen Schiedsrichter für das Spiel anzusetzen, der nicht aus dem unmittelbaren Umkreis von Elversberg kommt. Ich will jetzt hier nicht mir den Aluhut aufsetzen, aber zumindest ist es ja mal diskutabel, weil man erwartet es ja auch von 2100 Leuten, die dahin reisen, dann zumindest mal irgendwie einen Schiri nehmen, der nicht aus Havelse kommt, von 96 gegen Braunschweig spielt. Was ich dazu noch einmal kurz sagen möchte, das lag mir auch noch auf dem Herzen, selbst wenn dieses Foul gegeben wird und davor der Schiri super klein nicht gepfiffen hat, dann kann man sagen, das war seine Art. Aber Kellmann wurde, Alter, den haben die angegangen wie so ein Footballspieler, den haben die so oft mit 25 km/h sind die dem Rücken gelaufen, der pfeift nichts.
Vor dem 1:0 gegen von Elversberg zum Beispiel.
Ja, genau.
Komplett abgemäht.
Des Öfteren lag der da und das muss man Kellmann auch, der hat kein Thema draus gemacht, der ist aufgestanden, weitergemacht.
Ja. Ich will auch nochmal was zu der Szene sagen. Also dazu gehört auch, Teil der Wahrheit ist auch, dass Rochelt hinten dran ist, auch Rochelt war frisch, Rochelt läuft hinterher, hat keine Chance mehr ranzukommen und er fährt den Ellenbogen schon aus. Ja, er trifft ihn nicht, also, ne, und das sage ich jetzt gleich mal dazu. Wenn das ein Elfmeter ist, dann haben wir 30 pro Spiel.
Ja.
Ne? So.
Auf jeden Fall.
Wollen wir nicht. Also, pfeif es nicht. Ja. Trotzdem gehört das auch dazu, dass du halt, ne, der Schiedsrichter steht hinter dir, du siehst, der Schiedsrichter sieht, du bist einen Schritt hinten dran, bleib weg. Mhm. Allgeier ist da, bleib einfach weg, musst nicht ran. So, das gehört dazu. Dann legitim, dass der Schiedsrichter sagt, okay, er wurde getroffen, ich habe das so gesehen, er probiert irgendwie noch stehen zu bleiben, fällt dann aber doch etwas später hin, weil er aus dem Tritt gekommen ist.
Ja.
Und hier kommt jetzt dieser Keller aus Hameln ins Spiel, weil da musst du einfach sagen, dass dieses Fallen nicht von, also die Ursache ist nicht der Rochelschubser.
Nee.
Weil das sieht man ganz klar, dass das kein Auffangen oder Ausbalancieren dieses Schubsers ist. Das ist etwas ganz Neues und zwar eine Schwalbe.
Ja.
Das sieht man einfach. Und
er zieht ja auch den linken Fuß nach hinten weg. Heißt, tut ja so, als wäre er am Fuß berührt.
Richtig.
Das muss man ja auch
dazu Richtig. Sagen.
Das und müsste man in dieser Szene ja auch sehen, dass der Spieler selbst der Meinung ist, er sei am Fuß berührt worden und der Schiedsrichter argumentiert danach, es ging um den die aktive Bewegung an der Schulter. Ne?
Und wenn der Mann aus Landau sich das angeguckt hätte, dann hätte der das Ding auch zurückgenommen. Da bin ich mir sehr sicher.
Vielleicht kennt man Landau kein VAR.
Ja, weil die Bilder sind so eindeutig. Ne? So.
Ja.
Also.
Naja, sind wir mal ganz ehrlich, nach dem Spiel hat er auch nicht gesagt, sehe ich ein. Er hat nach dem Spiel auch argumentiert, alles ist okay.
Nein,
ja,
das ist nein, so aber
ganz furchtbar im Prinzip am Ende des Tages.
Naja, nein, nee, bin ich anderer Meinung, weil er sagt ja nichts über den VAR in der Stelle, sondern er erklärt seine Entscheidung.
Stimmt.
Und die, das finde ich legitim. Also, dass in so einer schnellen Szene es für ihn so aussieht, dass er den Ellenbogen in den Rücken kriegt, versucht sich auszubalancieren und dann hinfällt, dass das ein Elfmeter ist, dass er das nochmal so erklärt,
ja,
dass von ihm verlangt wird, in solchen Situationen
die Entscheidung zu treffen.
Die Entscheidung dann zu treffen, ist okay.
Ist vollkommen okay.
Ja, aber es hat aber ja nichts mit dem Hamelner zu tun.
Nein, aber
an
er sagt
der Stelle
ja am Ende auch nicht, ich habe einen Fehler gemacht. Er hätte ja auch sagen können,
er hat die Szene,
habe ich, ja, er hat die Szene ja gesehen nach dem Spiel. Und er hat nicht gesagt, habe ich falsch entschieden.
Und was mich noch mehr ärgert, ist, dass Yokota, der 5 Minuten auf dem Platz hat, nicht den Biss hat, da durchzulaufen und den Ball ins Auszuschießen, sondern dass ein Conte, und die sind nicht von gleicher Position gestartet, Conte war 1-2 Meter weiter links, die haben kein Duell gehabt. Yokota stand an der Strafraumlinie und zwar als erstes und er sprintet nicht rein. Und das kann einfach nicht wahr sein, dass der im Nachschuss reingeht. Das geht nicht. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe in der 30. Minute, blutleer. Da fehlen die Prozente dazu, dass du so ein Spitzenspiel dann auch mal für dich gewinnst. Weil was wäre es für eine geile Szene gewesen für unser Spiel, wenn Noll diesen Scheißelfmeter hält und Yokota das Ding mit 180 ins Ausbolzt und alle sich feiern. Und das ist nicht irgendwie, wir können den mit etwas Glück abwehren, sondern wir können den zu 100% mit Willen abwehren, weil dann ist Yokota safe zuerst am Ball. Punkt. Jetzt bringen wir mal das Spiel zu Ende. In der 85. Minute zeigt unsere Mannschaft dann aber trotzdem, dass auch sowas sie nicht umhaut, dass sie dranbleiben. Ein schöner Freistoß von links von Leopold, gut getreten. Unser lieber Freund Gita steigt hoch, köpft das Ding rein. 2-2, sehr gut, ne? Da bricht auch mal eine junge Mannschaft dann zusammen und da erinnern wir wieder an die Mannschaften der letzten 3-4 Jahre, die hätten dieses Spiel dann nicht nochmal zurückgeholt, nee, so ja, haben stimmt. wir das 2-2 gemacht und trotzdem haben wir dann in der 89. Minute mit Petkov nochmal eine Großchance gegen uns, die neu hält, wir haben in der 92. Minute nochmal eine Chance von Ebnu Talib, die neu hält. Also Elversberg hat dann schon versucht, da nochmal wieder in Führung zu gehen. Unterm Strich muss ich wirklich sagen, vom Spielverlauf und von dem, was ich auf dem Platz gesehen habe, bin ich mit dem 2-2 sehr zufrieden. Ich fand uns nicht besser. Ich fand Elversberg in Anbetracht der Doppelbelastung stärker. Es war für mich kein Auftritt unserer Mannschaft, die eines Spitzenduells gegen einen Verein, der deutlich weniger Möglichkeiten hat, nicht würdig. Also ich war nicht zufrieden, bis auf dieses, dass man dann in diesen 6 Minuten nochmal das 2-2 dann doch holt. Klar, aber insgesamt war ich mit dem Auftritt nicht zufrieden. Und eine Zahl habe ich für euch, 2 Schüsse aufs Tor. In einem Spitzenspiel, wo wir das Spiel machen wollen, wo wir das Spiel gestalten wollen, haben wir 2 Schüsse aufs Tor im ganzen Spiel abgefeuert.
Ich möchte dazu auch direkt was sagen, weil da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, wie ich während des Spiels mich so gefühlt habe. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass das nicht so der Glanzauftritt war, den wir jetzt irgendwie uns vielleicht auch nach dem Derby gewünscht haben, da muss ja Feuer drin sein, ihr wisst, dass ihr es könnt. Und was ich aber sagen muss, und das ist das, was wir auch uns oft gewünscht haben, und das haben wir, und deswegen fühlt sich dieser eine Punkt für mich auch irgendwie sehr wertvoll an, sind halt genau diese dreckigen Spiele, wo wir es halt nicht schaffen, wo wir nicht unser Spiel immer durchkriegen, wo wir nicht einen Chancenplus von haben. und dann trotzdem dieses 2-2 zu machen, auch wenn man danach irgendwie, man wurde irgendwie verpfiffen vom Schiri und all das kommt ja irgendwie dazu und dann trotzdem dieses 2-2 zu machen, das deswegen fühlt es sich für mich irgendwie gut an und ich kann deshalb damit besser leben, weil ich gemerkt habe, ja, wir kriegen es irgendwie auch doch hin und hoffentlich in Zukunft auch genau ja. solche dreckigen Spiele, ja. wo wir irgendwie nicht 85% Ballbesitz haben, trotzdem noch irgendwie einen Punkt mitzunehmen und deswegen stimmt mich das positiv für die Zukunft.
Amen.
Szene des Spiels lassen wir mal weg. Wir haben jetzt schon sehr viel über das Spiel geredet. Ich frage euch mal nach dem Spieler des Spiels auf Seiten der 96er.
Das ist bei mir Virgil Gita. Später Ausgleich. Der Mann ist bis zur letzten Sekunde immer am Start. Und ja, deswegen hat er das für mich dieses Mal verdient.
Und mein Spieler des Spiels ist, und da werde ich jetzt einen sehr kontroversen Spieler nennen.
Ich lese es da schon.
Nahuel Neul.
Ja.
Ich möchte für ihn einfach mal eine Lanze brechen. Er hat, und diese ganzen Schüsse, die er gehalten hat, wir hatten es eben auch nochmal gesagt, in den letzten Minuten des Spiels, der hat zwei, drei abgefälschte Schüsse gehalten, die schwer zu halten war, wo er schon an der Ecke ist, die er dann irgendwie noch hält. Er hält den Elfmeter. Der macht ein gutes Spiel. Der bei diesem ganzen Aufbauspiel, wo wir sagen, alter Schwede, was passiert denn jetzt gleich? Wenn wir uns jetzt vorstellen, da würde nicht Nahuel Neul stellen, sondern Ron-Robert Zieler.
Ja.
Dann hätten wir schon das ganze System in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist ihm hoch anzurechnen. Das wird manchmal brenzlig, aber er macht das gut. Und eine Sache, die konnte ich letzte Woche nicht sagen, das war abseits der Kameras. Da stand es 3-0 beim Derby oder 2-0. Und da hat 96 wieder einen Angriff gespielt. Und es gab eine Ecke und Nahuel Neul stand in seiner Manier relativ offensiv. Und er hat aus dem Nichts, hat er gejubelt. Der stand, der hat gejubelt, der hat geschrien, der hat sich auf die Brust geklopft, weil bei dem auch so eine Last abgefallen ist. Und da stand ich dann so eine Minute sprachlos, hab mir das angeschaut und dachte, alter, geil. Und deswegen möchte ich eine Lanze für ihn brechen und gehe mit Nahuel Neul. Springen wir rüber in die erste Rubrik.
Alte Liebe History.
Ja, weil es heute noch um den VAR lange gehen soll, fällt die History heute ganz kurz aus. Und zwar wollen wir einem sehr besonderen 96er zum 80. Geburtstag gratulieren, den viele vielleicht nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben, aber der doch eine große, große Bedeutung hat für Hannover 96. Und zwar ist das Edward Kowalczuk.
Eddie
Edward Kowalczuk ist jetzt an Halloween am 31. Oktober 80 Jahre alt geworden. Und Edward Kowalczuk war sehr, sehr lange Zeit Fitness- und Athletiktrainer bei Hannover 96 und hat sehr, sehr entscheidende Phasen auch geprägt unseres Vereins. Er war tatsächlich insgesamt von 1986 bis 2018 Athletiktrainer von Hannover 96.
Und war mit Sicherheit lange einer der athletischsten Menschen auf dem Feld, auch wenn die Spieler dabei waren.
Und das ist schon krass, ne? Wenn man bedenkt, 2018 und jetzt ist er 80 geworden. Ja, da sieht man erstmal, wie alt er schon war, als der noch für uns gearbeitet hat. Und ist für mich tatsächlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist auch so ein Gesicht, ne? Einfach dadurch, dass der ja seit wir Fans sind, im Dunstkreis der Mannschaft immer dabei war, ist Edward Kowalczuk für mich so ein absolutes 96-Gesicht.
Absolut, für mich auch. Und hat ja auch über den Fußball hinaus bei 96 in der Leichtathletik gearbeitet und da trainiert. Also eine wirkliche 96-Legende, kann man sagen.
Happy Birthday.
Happy Birthday, Edward Kowalczuk. Und auch noch eine ganz schöne Anekdote, die so ein bisschen die Fußballromantik zurückbringt. Wenn die Jungs mal so ganz geschleift wurden von ihm, kam es auch mal vor, dass seine Frau Hühnerbrühe gekocht hat für die Spieler. Und dann gab es Hühnerbrühe und die Jungs haben ihren isotonischen Haushalt wieder ein bisschen ausgleichen können.
Geil.
Ist doch geil, sowas, oder?
Hühnerbrühe, in München gab es das Weißbier.
Aber ob es sowas noch gibt,
nein,
dass die Frau vom Athletiktrainer dann mal einen großen Topf Hühnerbrühe aufsetzt, nee, und dann, weiß ich nicht, vielleicht in der Elversberg, ne, Fabian?
Vielleicht in Elversberg, ja. Ich würde sagen, nicht im Profifußball.
Heute gibt es ein Flat White und eine Salatbowl von Dean und David.
Oder bei Massimo.
Ja, stimmt.
Also.
Ich frage mich, ob Eddie immer noch die Runden um den Maschsee dreht. Ich glaube, der ist noch viele, viele, viele Jahre da um Maschsee gelaufen und vielleicht läuft auch heute noch die Runden. Zu wünschen wäre es ihm.
Mit Sicherheit. Also Also alles Gute, Edward Kowalczuk, 80 Jahre geworden und von 1986 bis 2018 unserem geliebten Verein gedient. Definitiv eine Hannover 96-Legende. Und was ich mich gerade frage, warum heißt Eddie, unser Maskottchen, eigentlich Eddie?
Ich wollte gerade sagen, ja, und seitdem es Eddie gibt, 2018, versteckt sich Edward Kowalczuk davor.
Seit 2018 arbeitet er als Maskottchen für Hannover 96. Krass. Aber das wäre mal interessant. Ja, das müssen wir mal, das ist mal eine Hausaufgabe. Warum heißt Eddie Eddie? Hat das vielleicht was mit Kowalczuk zu tun?
Ja, bei 96 bin ich mir immer nicht so sicher, ob das dann wirklich, ob da eine Erklärung hintersteckt oder ob das der erste Vorschlag bei ChatGPT war.
Wir werden es mal versuchen herauszufinden. Investigativ gehen wir da mal rein. Wer ist unter dem Maskottchen? Ist das wirklich Kowalczuk? Alright. Okay. Gut, jetzt wird's heiß.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Macht der VAR oder der VAR den Fußball denn fairer? Und ist das überhaupt das, was wir wollen? Denn Fakt ist, es wird so viel gezofft wie noch nie. Und wenn man sich überlegt, wie es früher war, da war irgendwie nach dem Spiel, gab es dann kurz Diskussionen. Ach ja, der ist doch blind, das muss er sehen. Und dann war die Situation abgehakt, weil es hat nichts mehr gebracht, darüber zu diskutieren. Mhm. Und jetzt haben wir ja 75 verschiedene Metaebenen, auf denen wir diskutieren können. Auslegung von Regel, also Regelauslegung. Hätte der VAR, hätte der Assistant vom VAR den Video-Referee irgendwie anticken müssen. Und diese ganzen Geschehnisse werden mittlerweile tagelang zerpflückt und stehen manchmal auch so ein bisschen über dem eigentlichen Fußball. Laut der DFL 90% der Einsätze des VARs berechtigt waren und auch zu guten Ergebnissen geführt haben. Was allerdings für mich so ein bisschen bleibt, ist ein sehr zäher Spielfluss, viele Unterbrechungen und vor allem irgendwie die Emotionen bleiben irgendwie sehr gedämmt und im Rahmen. Wenn man sich überlegt, dass in so einer guten Saison mal roundabout 1000 Tore fallen und mal eigentlich bei fast 1000 Toren immer nicht so richtig weiß, ob man jetzt jubeln soll oder nicht. Die Frage ist dann so ein bisschen, ob diese gedämmten Emotionen irgendwie berechtigt sind, wenn wir überlegen, dass die Fairness dann irgendwie siegt, wenn wir bei 1000 geschossenen Toren irgendwie 100 Eingriffe haben und davon ein paar irgendwie korrekt sind, ein paar abgepfiffen werden. Und allgemein geht es ja vor allem um Abseitstore ganz oft. Abseitstore und Handspiele sind ja eigentlich die diskutierten Themen im VAR. Beim Abseits ist es ja mittlerweile so, ey, da hast du, wenn der eine Spieler Schuhgröße 47 hat und der andere 43, so hast du Pech. So, es ist gar nicht mal so richtig zu belegen, dann wird die Linie da irgendwie kalibriert, die Linie ist breiter als die Spieler und das ist so ein bisschen die Frage, ob das wirklich irgendwie so gedacht ist. Was irgendwie auch ein großes Problem ist, gerade bei Handspielen, die Auslegung. Also es ist nicht so, okay, das ist ein Handspiel und der hat den Ball berührt, deswegen pfeifen wir irgendwie Elfmeter oder Freistoß oder was auch immer. Sondern es kommt ja irgendwie noch diese Auslegung der ganzen Regelung dazu. Also irgendwie weiß so keiner, wann pfeift man irgendwie ein Handspiel, war das jetzt angelegt, war das natürlich? Und ich habe mir mal so ein bisschen die Frage gestellt und möchte euch damit reinnehmen, ob ihr sagt, ja, der VAR ist irgendwie grundsätzlich etwas Gutes, wird aber falsch umgesetzt. Oder ob ihr sagt, nee, ich lebe lieber mit ein paar Fehlentscheidungen gegen mich oder für mich, hab dafür aber irgendwie weniger Diskussionen. Es geht wieder mehr um Fußball und vor allem werden wieder mehr Emotionen gelebt und ich kann mich über ein Tor auch wirklich freuen, wenn der Linienrichter die Fahne nicht oben hat.
Ich bin klarer Verfechter des VAR. Wenn du in der Premier League guckst und die Frage dann besteht, komme ich auf Platz 7 oder 8? Und da geht es um 50 Millionen Euro Unterschied in irgendwelchen Prämien und sonst was. Dann bist du da schon an einem Punkt angekommen, wo der VAR eigentlich das Ding schon fairer macht.
Aber ja, wir sind ja gerade nicht in der Premier League, sondern bei 96.
Erstens, ja, wir können es nicht für 96 abschaffen und für die Premier League nicht. Okay, das ist leider zu nah beieinander.
Ja, also ich gehe mit deinem Argument, aber das Problem ist ja weiterhin, dass selbst wenn es den VAR gibt, dann haben wir jetzt ja immer noch einen Schiedsrichter, der über die Entscheidung entscheidet, ob der Schiedsrichter darauf guckt. Mhm. Also wir haben ja nur einen Schiedsrichter mehr.
Also ich denke, wir machen den VAR noch nicht ganz richtig. So, ne, aber ich bin schon Verfechter davon, dass wir ihn behalten sollten. So, ne, also ich glaube, Henne will uns gleich mal vorstellen, wie ein VAR in einer anderen Sportart funktioniert und da könnte ich mich anlehnen gerne an das, wie es da gemacht wird, weil grundsätzlich muss ich sagen, glaube ich schon, dass es das Spiel fairer macht. Dass es im Stadion Schmerzen bereitet und dass es das Stadionerlebnis verändert hat, bin ich zu 100% bei dir. So, ne, aber übers große Ganze, wenn man es aus dem Rahmen 96 herausnimmt, ist der VAR total richtig.
Ja, also ich habe Feldhockey gespielt und im Feldhockey wird der VAR seit Jahren mit sehr, sehr kleinen Mitteln, also mit kleinen Mitteln meine ich, es gibt natürlich längst nicht so viele Kameras und so weiter und so fort. Wir haben viel, viel weniger Geld zur Verfügung, um das überhaupt umzusetzen. Sehr gut, ohne viel Trara, ohne viel Kritik angewendet. Ja, das heißt, ich bin in diese VAR-Geschichte im Fußball reingegangen und habe gesagt, geil, das wird den Sport noch besser machen. Jetzt muss ich sagen, ich habe gegen Schalke wirklich das erste Mal dieses Ihr macht unseren Sport kaputt lauthals mitgesungen. Ne, bis dahin habe ich mir das angehört, ich akzeptiere diese Meinung auch oder habe sie immer schon akzeptiert und da habe ich es jetzt das erste Mal mitgesungen. Und auch jetzt, dieses Wochenende war ich tatsächlich mal als Gast in einem Stadion, nämlich an der Alten Försterei beim Spiel Union gegen Freiburg und auch da habe ich das Lied wieder mitgesungen. Es gibt einfach also zwei Sachen, die nicht funktionieren. Erstens verstehe ich nicht mit den ganzen Mitteln, mit den Kameras, mit dem Geld, mit all diesen, mit der Infrastruktur, die der Fußball hat. Wie kann es sein, und das ist jetzt das Beispiel vom Samstag, vom Union-Spiel, wie kann es sein, dass ein Spiel ernsthaft 6 Minuten unterbrochen wird,
ja, das geht überhaupt
wegen
nicht.
Einer Abseitsentscheidung? So, das ist schon mal das Erste. Das wird mir jetzt hier keiner beantworten können von euch. Aber Fakt ist, wenn man, ne, weil Abseits ist etwas, was es in meiner Sportart nicht gibt. Das heißt, wir müssen über Abseits reden. Ja, also Abseits ist natürlich etwas Wichtiges. Das ist etwas, was es so nur im Fußball gibt. Und deswegen, okay. Ja, oder, ne, also das ist etwas. Ein Spieler sagt jetzt nicht, hey Schiri, das war Abseits, ne, sondern das ist etwas, was die Schiedsrichter im Blick haben müssen. Ja, also das heißt, das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber bei Abseits ist es doch eigentlich etwas, genauso wie bei der Torlinientechnik übrigens auch, etwas, was wir nutzen können und sollten. Nur es darf nicht 6 Minuten dauern.
Nee,
es darf einfach nicht gehen. Und diese scheiß kalibrierte Linie, Hannes, du hast es eben auch schon gesagt, ey, bis die dann erstmal gezogen ist und selbst dann fragst du dich teilweise ja, so die kalibrierte Linie hat jetzt herausgefunden, dass Bundu gestern sich die Fußnägel nicht geschnitten hat und deswegen ist er im Abseits oder was? Also das ist ja wirklich haarsträubend teilweise. So, das ist schon ja, mal...
Ich würde mal sagen, wenn man es zu Ende definieren könnte, würde man sagen, schon 0,1 Zentimeter ist Abseits. Punkt.
Ja.
Es ist ja einfach so.
Ja, es ist
Abseits
ja so.
Ist dann nicht, wenn es gleiche Höhe ist.
Also wenn ja. Es den VAR gibt, dann gehe ich ja vollkommen mit dir. Dann muss es eine klare Regelauslegung geben, der gefolgt wird. Aber das klappt ja bei Handspielen etc. auch nicht.
Stimmt.
Und ich könnte eher damit leben, dass wir mal vermeintlich, dass jemand 20 Zentimeter im Abseits steht, ob für oder gegen uns, anstatt das Spiel 6 Minuten unterbrochen wird.
Ja. Ja, ich wäre eher für so eine Situation, wo man sagt, ich gebe den Trainern, die können challengen einmal pro Halbzeit. Oder haben 2 Challenges pro Spiel.
Dann ja, da komme ich jetzt zu dem Modell aus meiner Sportart. Aber ich will nochmal sagen, das ist für Abseits schon schwierig. Weil wenn du jetzt als Trainer oder Mannschaft anfängst zu challengen wegen Abseits, das funktioniert nicht.
Nee,
das heißt, wir müssen das im Hinterkopf behalten. Aber
Ergebnis glaube ich, das will ich noch kurz sagen, Abseits wird eine KI-Entscheidung werden, sehr kurzfristig. Das ist ja einfach zu entscheiden.
Scheinbar aktuell nicht.
Und nee, das finde ich schon krass. Also es ist gerade vom menschlichen Auge und sonst was offensichtlich nicht einfach und schnell zu identifizieren. Ich glaube, von der KI wird es halt schnell machbar sein und die Zwischenfragen, Handspiel oder nicht, Foulspiel, und das wird immer noch im Schiedsrichter kommuniziert werden, aber da glaube ich, das wird schnell eine KI machen.
Ja. So, jetzt kommen wir aber zu der aus meiner Sicht viel größeren Problematik und das ist auch das, was die Menschen so emotionalisiert, das ist nämlich das, wann greift der VAR ein? Was ist eine klare Fehlentscheidung? Das ist bis heute nicht definiert.
Ja, absolut nicht.
Und deswegen bringt der VAR auch keine Fairness ins Spiel, weil das nicht definiert ist. Und der VAR entlastet auch nicht einen Schiedsrichter. Mhm. Denn wenn der VAR nicht klar definiert ist, bleibt es am Ende des Tages doch an dem Schiedsrichter hängen. Und der wird dann wieder beleidigt, wenn er in die Kabine geht nach dem Spiel. Ne? Das heißt, an der Stelle bringt es gar nichts. Mhm. So, das heißt, aus meiner Sicht muss man entscheiden, wann meldet sich der VAR. Das muss man ganz klar definieren. Mhm. So. Und klare Fehlentscheidung scheint nicht auszureichen. Das scheint keine gute Definitionsgröße zu sein für einen VAR. Genau,
weil das auch jeder für sich wieder.
Bin ich nämlich bei dir, was du eben mit Challenge meintest. Du gibst einfach der Mannschaft oder den jeweiligen Mannschaften, und so wird es ja nicht nur im Feldhockey, sondern auch in US-Sportarten gemacht, du gibst der Mannschaft Challenges. Und ich glaube, beim Tennis ist es nicht beim Tennis mittlerweile auch so.
Ja, du kannst Challenges auch auswendig und so, ja.
Im Feldhockey ist es eben lange so gemacht worden und wird, glaube ich, immer noch auch so gemacht, dass du, sagen wir jetzt mal, Rochelt sagt, ey, ich habe den gar nicht berührt, der ist nicht wegen meinem Schubser gefallen, jetzt mal auf das Elversberg-Ding gezogen, bezogen. Dann geht er zu Leopold hin und sagt, ey, Captain, ich challenge, das war kein Foul, der ist nicht wegen mir gefallen. So, dann muss der Schiedsrichter diesen Challenge annehmen, das heißt, das muss angeguckt werden. Ne? Und am besten auch von ihm selbst. Mhm. Ja, im Feldhockey ist es dann so, dass der Schiedsrichter dann mit dem Videoschiedsrichter spricht und man dieses Sprechen auch hört. Mhm. Ne? Also es ist auch sehr transparent an der Stelle. Zumindest wenn du, das hörst du natürlich im Stadion nicht, aber wenn du das Spiel guckst, hörst du das. Mhm. Und kannst ja dann nachher auch, wenn du im Stadion warst, das dann auch nochmal nachhören. Mhm. Ne? So. Wenn der Recht hat und das zurückgenommen wird, diese Entscheidung, behält er die Challenge. Wenn es falsch war, hat er die Challenge nicht mehr, hat die Mannschaft die Challenge nicht mehr. Ja, das heißt, es ist viel mehr aus der Emotion heraus, aus der Mannschaft. Das heißt, ein Captain geht auf den Schiedsrichter zu und sagt, hier, ich will einen Videobeweis, das war nichts. Ja, dann kommt es aus der Mannschaft heraus, es hängt nicht an einem VAR, es hängt nicht an der DFL, es hängt nicht am DFB, sondern es käme aus unserer Mannschaft heraus und ich kenne das aus meiner Sportart, dass das positiv emotionalisiert. Ne, da geht mein Captain geht jetzt los und sagt, ey, mein Mitspieler hat gesagt, ich habe den nicht so geschubst, wie der gefallen ist, guck dir das bitte an. So, und dann nimmt er den Elfmeter zurück, 96 behält die Challenge. Wenn nicht, ist die Challenge weg und wir haben das Thema erledigt. Ne? Also das wäre halt eine Lösung, um dieses, wann meldet der sich jetzt eigentlich und wann nicht? Und Hannes, jetzt um das abzuschließen, ich bin da jetzt auch ganz nah bei dir. So wie es gerade gemacht ist, brauchen wir es nicht.
Nee.
Weil es macht alles viel beschissener, es macht den Stadionbesuch beschissener, die Spieler wissen doch auch nichts, die Trainer wissen doch auch nichts, die Schiris wissen nichts, der Hamelner im Keller weiß auch nichts, außer dass er sich gerade eine Pizza bestellt hat, als diese Szene war, keine Ahnung. Es ist doch für alle Beteiligten völlig unbefriedigend und dass in dem Sport, in dem am meisten Mittel in Europa nun mal stecken, dass die es nicht gebacken kriegen, das mal vernünftig zu definieren erstens und dann mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die es gibt, vernünftig umzusetzen, ist einfach eine Farce.
Also ich glaube, zurückdrehen kann man es nicht mehr. So, ne? Das heißt, es muss eine Weiterentwicklung geben und da gibt es, finde ich, viele Ansätze, worüber man sprechen kann. Man könnte auch darüber sprechen, dass der VAR der Hauptschiedsrichter ist, künftig. So, ne, dass nicht mehr der Schiedsrichter auf dem Platz derjenige ist, der alle Entscheidungen final trifft, sondern dass es der VAR ist. So, ne? Also ich bin total bei euch, dass es das gerade so, wie es läuft, nicht geil ist, aber ich sehe keinen Weg mehr raus. So, den wird es für immer und weiter geben im Fußball. Das wird eher noch stärker ausgebaut. Also ich meine, wir diskutieren jetzt hier gerade darüber, dass wir eine Abschaffung wollen, weil es nicht funktioniert. Im DFB-Pokal wird darüber diskutiert von den Mannschaften, ob er wieder eingeführt wird für die erste und zweite Runde, ne, weil da irgendwie große Entscheidungen falsch getroffen
wurden. Ja, aber mit dem Argument auch, und das ist auch noch ein Argument gegen den VAR, dass die Schiedsrichter immer mehr einfach mal erstmal lassen, mit der Gewissheit, da ist ja ein VAR, der das sieht und der sich gleich dann im Zweifel meldet. Im Zweifel lasse ich erstmal laufen. Ne? Was natürlich langfristig dazu führt, dass ein Linienrichter, ein Schiedsrichter, ein vierter Offizieller nicht mehr so in letzter Konsequenz fokussiert das Spiel leiten wie vorher.
Ja, Christoph Kramer hatte das im anderen Podcast gesagt. Er hat gesagt, das Problem ist auch ein bisschen mit dem VAR, dass die Spieler, die fallen schneller und die bleiben vor allem auch länger liegen, weil die der Hoffnung sind, okay, der Schiri hat es nicht gesehen, vielleicht meldet der VAR sich ja. Und desto länger ich liegen bleibe, desto länger der VAR die Möglichkeit hat, sich die Situation nochmal anzugucken, desto eher wird es vielleicht gepfiffen. Und das sind ja auch alles Dinge, die daraus resultieren. Das ist ja nicht nur der VAR, sondern die Spieler bleiben länger liegen, der Schiedsrichter, der will vielleicht erstmal keine Entscheidung treffen, deswegen wartet er auf den VAR. Spielsituationen werden weitergespielt, bis der Schiri dann, der Linienrichter dann die Fahne hebt, nachdem die Spielsituation vorbei ist. Das nimmt alles so ein bisschen den Spielfluss raus und ist auf jeden Fall mal ein Thema, also erst mal ein Thema, was man diskutieren muss und dann, glaube ich, ein Thema, was auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Arbeit und Optimierungspotenzial hat.
Ja, ja. Und für Spitzenmannschaften ist der VAR auch gut. Also ich glaube schon, dass 96 langfristig was davon hat in der zweiten Liga. Wenn sie aufsteigen sollten, dann sind sie dann keine Spitzenmannschaft mehr.
Also das Argument mit Spitzenmannschaft oder Premier League, weiß ich nicht, sehe ich nicht.
Doch, weil die Qualität sich am Ende durchsetzt im Fußball. Also der Fußball ist am offensten, was die Frage angeht, ob schlechtere Mannschaft gegen bessere gewinnen, glaube ich, wenn man ganz
viele Sportarten also anguckt. Also sehe ich ehrlich gesagt nicht. Denk an das Deutschland-Spanien-Spiel mit diesem legendären Handspiel von Cucurella.
Ja,
ja, es sind das einfach, sind die es sind Fehler, so, die du aufzählst, ja, aber es sind haarsträubende Sachen dabei.
Ja.
Und das wollte ich jetzt noch anfügen. Und das ist ja, das Handspiel ist sogar, glaube ich, fast das größte Problem im Fußball, safe, weil es ist nicht definiert.
Null. Es war ja aber mit VAR nicht definiert und davor auch nicht.
Ja, aber wenn ein VAR sich meldet, dann muss er doch ein klares Regelwerk vorliegen haben, an was er sich hält. Und das gibt es aber in diesem Sport nicht.
Ja, aber wenn im klaren, mir wurde Regelwerk,
immer,
wenn
mir
im
wurde,
klaren Regelwerk steht, war der Arm in Bewegung und war es eine natürliche Bewegung oder nicht, dann ist es immer Auslegung. Wie willst du denn
ja, aber dann braucht man für Handspiel ja kein VAR.
Genau.
Da kann der Schiedsrichter das auch
auslegen. Das meine ich nämlich.
Ja, das von mir aus.
Weil wenn aber dann immer 6 Minuten überlegt wird, ja, welcher Philosophie folge ich jetzt hier gerade, dann funktioniert es nicht, dann macht es halt keinen Bock. Ne? Also beim Feldhockey, mir wurde immer gesagt, Fußball lieben die Menschen, weil es so ein einfacher Sport ist. Jeder kann das verstehen. Ja. Feldhockey guckt keiner, viel zu anspruchsvoll, viel zu schwer. Im Feldhockey ist es so, wenn im Strafraum, im Schusskreis Fuß ist immer Strafecke.
Egal.
Fuß, immer. Egal, ob der den mit Absicht aus einem Meter dagegen gezimmert hat oder ob ich draufgetreten bin. Es ist immer Ecke. Ja, jetzt kann man, das kann man nochmal bei anderer Stelle aufmachen. Sollte Hand, immer Hand, einfach Elfmeter sein. Es würde es vereinfachen.
Absolut.
Will man das? Ich habe selber nie Fußball gespielt. Fußballer würden vielleicht sagen, will man nicht. Ja, dann fangen die an, mir die ganze Zeit gegen die Hand zu schießen. So. Aber der VAR hat in so vielen Bereichen gar keine klare Regelgrundlage. Und das, und wir hören doch jedes Wochenende nur noch, ja, Hand, was war das jetzt?
Verlängert,
also
ja, ja.
Diese, gegen wen war das, wo die Flanke reingegeben wurde und es Doppelhand war von unserem Gegner? Mhm. Welches Spiel war das nochmal? Komme ich gerade in der Emotion.
Aber gegen Schalke hatten wir das Problem ja auch mit dem Elfmeter.
Ja, ja, gegen Schalke war es, ja, genau. Doppelhand, Hand, die Flanke geht nicht rein. Genauso wie bei Cucurella. Der Ball geht aufs Tor und er geht nicht aufs Tor, weil Cucurella das Ding mit der Hand berührt. Und der VAR hat gar keine Basis irgendwie. Also zumindest verstehe ich es nicht. Und nee, ich versuche es seit Monaten zu verstehen. Und ich habe so langsam wirklich den Eindruck, es versteht keiner.
Nee, vielleicht hätte man erstmal das klären sollen, bevor man sagt, man führt hier den Video Assistant Referee ein. Weil, wie gesagt, für mich haben wir gerade einfach eine zweite Ebene, die ist genauso anfällig wie der Schiedsrichter, der es alleine entscheidet. Und aber dafür gibt es leider noch zu viele Fehlentscheidungen.
Das ist doch genau das, was du sagst. Ne? Du hast einfach nur eine nächste Ebene eingeführt mit dem VAR und du bist weiterhin in dem, was Fußball eigentlich immer war. Auslegungssache des Schiedsrichters in vielen Dingen, von der Kreisliga bis in die Champions League. Weißt du auch schon, mit welchen Schiedsrichtern du es zu tun hast, wie die pfeifen, so, ne? Also deswegen, du hast nur die nächste Ebene reingezogen, das ist halt der VAR. Ja, also ich glaube, langfristig macht das fairer, so wie er gerade läuft, ist es nicht gut, aber Fußball bleibt Auslegungssache.
Dann kann es der Schiri machen.
Ja, ne, wenn es das Ergebnis ist, aber ich glaube, dass die so eine technische Weiterentwicklung lässt sich halt nicht zurückdrehen.
Ja.
Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Also ich kenne zumindest keine Beispiele, die da irgendwie ein positives Ergebnis hatten.
Dann lass uns hoffen, dass Bayern gegen Dortmund nicht irgendwann in Südamerika oder in den USA ausgeführt wird.
Aber ich habe jetzt heiße Ohren. Das erste Mal geil. Durch 96 Grad habe ich heiße Ohren gekriegt.
Soll ich euch die wieder ein bisschen abkühlen?
Bin richtig in Wallung gekommen.
Darmstadt 98 mit einer kleinen Vorschau auf unser nächstes Spiel. Habt ihr Bock?
Ja, auf jeden Fall.
Darmstadt 98, was habt ihr da irgendwelche Gefühle, Verbindungen?
Lilien, oh Lilien.
Ja.
Oh.
Okay. Damit kennst du schon mehr Gesänge von Darmstadt als ich. Wie sieht's mit dir aus?
Möchte ich nicht singen.
Möchtest du nicht singen? Ist vollkommen in Ordnung. Ja, Darmstadt mit Florian Kohfeldt, eigentlich sozusagen den Star auch wieder an der Linie, stellt einen sehr guten Torschützen, Isaac Littberg, mit 9 Toren in der Liga und hat mit Hornby den Mann für die Vorlagen. Allerdings nur 4. Das Interessante ist, man könnte ja denken, mit Darmstadt, kommt was auf uns zu erstmal, ne? Und es wird wieder ein bisschen kribbelig, aber Darmstadt holt seine Punkte zu Hause. Bislang hat Darmstadt nur in Düsseldorf auswärts gewonnen, da allerdings 3-0, war allerdings auch noch in der Phase, wo Düsseldorf auf jeden Fall unten mitgespielt hat. Was ich ganz spannend fand in der Vorbereitung, es gab mal wieder so eine nette Konstellation, die man vom El Clasico, glaube ich, kennt. Pokal- und Ligaspiel folgten aufeinander. Erst Schalke gegen Darmstadt in der Liga, da hieß es 1-0 für Schalke, dann hieß es Darmstadt gegen Schalke im Pokal, da hat Darmstadt dann 4-0 gewonnen und lässt den Schluss zu, Darmstadt ist lernfähig. Ich habe nur ganz kurz da mal die Statistiken geschaut, um das zu vergleichen, aber ich fand es ganz interessant. Bei der Niederlage auf Schalke, wo sie 1-0 verloren haben, was meint er? Wie viel Ballbesitz? Ich sag's euch, 62% für Darmstadt. Interessanterweise beim 4-0-Sieg zu Hause hat Darmstadt nur noch 51% Ballbesitz gehabt. Also lernfähige Mannschaft. Allerdings will ich jetzt mal die These wagen, das ist eine Mannschaft, die gerade ganz gut in Form ist, aber eigentlich kompletter Liga-Durchschnitt. Denn es gibt nur einen Wert, wo man sagen würde, da ist Darmstadt sehr gut. Und das ist in dem Fressen von Gegentoren. Da haben sie nämlich nur 9 bekommen bislang in der Saison. Ich weiß, es gilt immer so dieser glorreiche Satz, hinten gewinnt man die Spiele. Aber Darmstadt steht aktuell hinter 96 auf Platz 7. Und ist, wenn man mal so die Ligastatistiken aufruft, eigentlich wirklich kompletter Durchschnitt. Also ich will mal nur so ein paar Beispiele nennen, weil es irgendwie ganz amüsant ist. Darmstadt schießt 1,45 Tore pro Spiel. Im Ligadurchschnitt haben wir 1,44 Tore. Darmstadt spielt 423 Pässe pro Spiel. Im Ligadurchschnitt haben wir 420. Angekommene Pässe 81%, Ligadurchschnitt 80%. Ballbesitz 50%, Ligadurchschnitt 50%, gewonnene Zweikämpfe 50% für Darmstadt, Ligadurchschnitt 50%. Also man kann, wenn man durch Statistiken scrollt, tut euch das gerne mal an, ganz gut sehen, Darmstadt ist tatsächlich, ich will es mal ganz frech sagen, Mittelmaß. Damit machen sie aber gerade relativ viel. So, ne? Also da kommt schon auf jeden Fall was bei raus. Besonders schwach abschneiden tut Darmstadt in der Laufstatistik. Da kommen sie nur auf 114 Kilometer pro Spiel. Der Durchschnitt ist bei 118 und 96 ist bei 119. Wenn man es jetzt ganz überspitzt sagen würde, da fehlt also ein Spieler in der Halbzeit, der dafür Darmstadt rennt. Auch in den Dribblings sind sie deutlich schwächer als 96, haben aber eine Kopfballhoheit auf dem Platz. Also es ist schon eine sehr kopfballstarke Mannschaft, die viele Kopfbälle gewinnt. Da haben sie auch klare Vorteile gegenüber von 96. Da sind wir nämlich in der Liga mal nicht oben mit dabei in dieser Bewertung. Aber ich bin gespannt, was Kohfeldt daraus macht. Darmstadt spielt gerne in einem 4-2-2-2 oder auch mal 4-2-3-1. Also auch eine variable Mannschaft vorne. Ja, aber auswärts läuft es bei den Darmstädtern, bei den Lilien noch nicht so. Und jetzt kommen sie ja zu uns zu Besuch am Samstag um 13 Uhr im Niedersachsenstadion. Und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass 96 da gut abschneidet. Was habt ihr für ein Gefühl?
Ja, wollen wir mal hier wieder eine Prediction machen und mal unsere Tipps abgeben? Oh, ja, wir sind ja gar nicht so schlecht in Predictions.
Ja, ich möchte nochmal sagen, der Oktober ist ja vorbei.
Oh ja,
stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Also, Applaus eigentlich nicht dafür. Top-Prediction, aber es tut natürlich ein bisschen weh, dass es jetzt wahr geworden ist. Ne? 4 Punkte hast du vorausgesagt für den Oktober. Strich ist drunter. 4 Punkte sind drin. Du hast, glaube ich, gesagt 9, ne, Hannes?
Ja, aber ich habe das Derby richtig getippt.
Du wolltest
und
sie alle?
Weil ihr mir keine Credits gegeben habt, musste ich mir selber auf die Schulter klopfen.
Hat ja Henne hier gerade auch gemacht.
Ja, muss auch mal sein.
Nein, also habt da wirklich beide gut vorausgesehen. Ich war mit meinen 7 Punkten da so ein bisschen zu positiv.
Ja, und interessant ist ja jetzt der November der Wahrheit, ne? Oh, also ja. Der Spitzen-November könnte man ihn auch nennen. Das heißt, wir spielen gegen den 7. Platz jetzt zu Hause, dann spielen wir auswärts gegen den aktuellen Tabellenführer in Paderborn und dann kommt der 5. Platzierte mit KSC. Ja, das heißt, wir haben 3 absolute Topspiele, ohne dass wir überhaupt ein Topspiel in diesem Monat haben, Samstagabend, ne? Natürlich nicht. Scheiß DFL. Ja. 3 sehr schwere Spiele, angefangen mit Darmstadt. Was sagt er?
Ich sage, ist geil, jetzt will ich natürlich wieder.
9 Punkte tippen. Gibt's.
Ja, aber bei Punkten halte ich mich vielleicht ein bisschen zurück, aber ich sage, wir gewinnen, es wird ein sehr zähes Spiel und wir gewinnen 2-1.
Aber du tippst sogar jetzt auch Ergebnis?
Ja, möchte ich jetzt mal machen, weil ich finde das geil, wenn wir uns dann. Los, komm mal da.
Also ich habe Tipico ja aufgegeben, weil ich genau das nicht kann, aber ich sag mal 96 gewinnt 3-1.
Okay, ich gehe aufs große Ganze, weil mir das so Spaß macht. Ich glaube, wir gehen in einen sehr schwierigen Monat. Was man jetzt gegen Elversberg auch schon gesehen hat, ist, dass man einfach sagen muss, das, was am Anfang der Saison galt, dass wir auf jeder Position doppelt sehr gut besetzt sind, ist jetzt einfach nicht mehr gegeben. Und dafür sind die Spiele, die jetzt kommen, sehr schwer. Dann haben wir so Sachen wie, dass Nawrocki noch keine 90 Minuten gehen kann. Dann haben wir so Dinge, dass Bundu ein Spieler ist, der mal ganz gute Momente hat, aber der auch noch nicht so ganz verlässlich ist, diese Aseko-Taibi-Position. Also ich spiele mal wieder so ein bisschen den vorsichtigen Mecker-Opa. Ich glaube, es wird wirklich ein schwerer Monat für uns.
Ich finde es immer geil, dass du sagst, so spielst du ihn.
Ich bin jetzt mal wieder der Mecker-Opa, wie immer. Und sage, wir holen in diesem Monat 6 Punkte.
Und wie spielen wir gegen Darmstadt?
Gegen Darmstadt gewinnen wir 2-1.
Okay. Stark, Henne.
In Paderborn wird sehr schwer, glaube ich.
Paderborn, ganz üble Kiste.
Übel, sind also schon wieder 5 Punkte, ne?
Freitagabend zu Hause gegen KSC sehe ich dann wieder ganz gut. Das könnte was für uns werden.
Geiles Spiel.
Deswegen 6 Punkte. Bin ich mal ein bisschen optimistischer als im letzten Monat.
Ich bleibe genauso optimistisch und sage 7. Also ich sage, wir verlieren nicht in Paderborn, gewinnen beide zu Hause. Aber Paderborn, ey, immer so unangenehm, ne? Also,
komm, was soll's?
Schwer zu spielen.
9 Punkte.
Du gehst wieder auf 9.
Ja, ich gehe auf 9. Komm, ich bin hier auch mal, ich möchte hier auch mal was Positives. Wir holen 9 Punkte.
Okay.
Es wäre scheiße, wenn es so kommt und keiner hat es predicted. Ja,
aber wirklich ein sehr geiler Monat, in den wir jetzt reingehen. Startelf-technisch, Hannes, gibt es irgendwelche?
Wir Tomjak spielt wieder.
Ja.
Ist auch, also glaube ich, der wird auch wieder zentral spielen. Nawrocki spielt. Einzige Änderung, die ich jetzt irgendwie hätte. Wir nehmen hier am Sonntagabend auf. Noch wissen wir nicht um Maurice Neubauer, ob der ausfällt, ob der was Längerfristiges hat. Deswegen, und weil Uden mir auch gut gefallen hat, glaube ich, dass Uden für ihn startet. Sonst habe ich keine großen Änderungen drin. Wie seht ihr das Ganze?
Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich hatte ja ein bisschen meine Bauchschmerzen mit Uden. Nach vorne finde ich ihn wirklich auch gut. Ne? Man hat es ja auch wieder gesehen mit der Vorlage auf Kellmann. Der hat einen anderen Zug drauf nochmal als Neubauer. Aber ja doch, eigentlich mit Nawrocki dahinter gefällt es mir gut. So, ich hätte das Gefühl, dass er eben ganz gut den Rücken frei halten kann, ja.
Hen, hast du noch irgendwelche Änderungswünsche oder Predictions?
Mir ist wichtig, dass wir jetzt mal... Wir haben jetzt gerade so eine Phase, wo viele sich verletzen und angeschlagen sind und alles, was drumherum ist, sollte mal beibehalten werden. Mhm. Ne? Also man kann jetzt wieder über Bundu die Position reden, über Chakrun Rochelt. Wie gesagt, also wenn ein Spieler fit ist, der jetzt zuletzt Startelf gespielt hat, lass den mal drauf, lass die Jungs sich jetzt mal weiter einspielen und ansonsten bin ich bei dir.
Okay, perfekt.
Ja, ganz kurz zum 12. Spieltag. Gar nicht so viel. Ich finde es sehr interessant. Der Samstag ist nur geprägt von Mannschaften, die 9. Platz oder besser sind. Also wir haben wirklich ein Spitzenspiel Samstag mit 96 Vierter gegen Siebter, mit Schalke 04 gegen Elversberg, Zweiter gegen Dritter, mit Arminia 9. gegen KSC 5. Und die Spiele sind mit uns gleichzeitig, das ist unfassbar geil. Und abends freut uns natürlich für unseren Freund Stefan, dass er sein 4. Topspiel schon in dieser Saison bekommt. Die spielen halt auch einfach einen geilen Ball.
Die spielen so geil.
Die spielen wirklich einfach einen geilen Fußball, sodass da Kaiserslautern 6. gegen 8. Da wieder die Primetime bekommt.
Ich bin immer noch traurig, dass der Stefan damals für Geld zu Hertha gewechselt ist.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir mehr über Stefan Leitl reden als über Christian Titz.
Ja, das ist ein Trauma.
Ja, das ist ein Trauma.
Das ist traumatisch.
Keine Folge ohne ihn.
Ja, es ist traumatisch und wir bearbeiten das
ja,
hier.
Stimmt.
Und wenn ihr irgendwann merkt, er ist nicht mehr Thema, dann
haben
wir es überstanden. Ja, Freitag und Sonntag tatsächlich geprägt von Abstiegskampf. Nur Paderborn hat sich da aus der oberen Tabellenhälfte in den Sonntag geschlichen. Ansonsten wird der Samstag echt interessant für uns. Und ich habe es eben schon gesagt, Hertha 4. Topspiel. Hertha hat damit 4, Bochum hat 4, Düsseldorf hat 4. Und die spielen ja alle so einen geilen Ball diese Saison.
Ja,
ne? Und 96 steht weiterhin bei 1. Ne?
Ich glaube, wir sprechen hier eher über das Thema Einschaltquote.
Ja, ist mir egal. Das ist wahrscheinlich wieder jemand aus Hameln, der das entscheidet.
Ja.
Also die Leute, die da irgendwo im Keller sitzen und Pizza essen und
bleibt
was
da,
weiß ich nicht machen. Bleibt einfach da unten und lasst uns in Ruhe.
Ihr habt Fußball nie geliebt.
Was ist denn jetzt eigentlich mit Aufstieg?
Ja, wir haben euch letzte Woche gefragt, habt ihr Bock aufzusteigen und glaubt ihr, ob 96 aufsteigen kann? Das war unsere Hörerfrage. Wir haben ja in zwei geteilt und es gab ganz spannende Antworten, wie ich finde. Also habt ihr Bock, in die erste Liga aufzusteigen? Da sagen 24% unserer Hörerinnen und Hörer nein. Die zweite Liga ist die beste. Da bin ich ja auch dabei bei den 24%. Ich habe auch mit abgestimmt. 39% Topwert hier in der Umfrage sagen ja, aber nur wegen der Aufstiegsparty. Ich glaube, nach Braunschweig ging es schon sehr gut ab und bei einem Aufstieg wird das dann nochmal ordentlich getoppt. 35% sagen ja, das ist längst überfällig und 2% sagen, es sei nicht ihr Thema aktuell. Also wir würden sagen, wir haben ganz gut getroffen hier mit der Frage. Jetzt ist ja die Frage noch gewesen, glaubt ihr denn daran, dass wir aufsteigen? Und da sagen 61% ja, das ist gut möglich dieses Jahr. 23% sagen, wir sollten den Anspruch haben. Und 13% sehen das noch relativ skeptisch. Also man könnte sagen, im Grundgefühl könnten wir uns alle einen Aufstieg wohl vorstellen. Aus unterschiedlichen Gründen, aber so vom Gefühl her könnten wir das doch alle mal wieder.
Ich möchte nochmal dein Argument zum Abschluss jetzt hören, Hannes, was übrigens auch ein Hörer bei Instagram geschrieben hat.
Weil es der einzige Weg nach Europa ist. Stimmt, ja, absolut.
So aus.
Und ja, wir haben eingreifen. Ja, DFB-Pokal,
ja, aber DFB-Pokal kommen wir ja nie weiter. Deswegen ist es wirklich
der einzige Weg nach Europa.
Er hat ja recht. Ja, dann die Hörerfrage bezieht sich auf den VAR.
Genau.
Ihr habt uns ja eben zugehört. Wie seht ihr es? Ist an dem VAR etwas zu verbessern oder seid ihr bei Hannes und sagt, ey, hört auf, daran rumzumodeln, schafft ihn einfach wieder ab? Und zum Ende der Folge möchte ich einmal ganz kurz gute Besserung nach Köln schicken an Timo Hübers,
ja,
der vielleicht kurz vor dem Karriereende steht, ein Mann aus unserer Region, ein Mann, der sehr gute Leistungen für uns gebracht hat, ein Mann, der auch einer der tolleren Typen waren, ja, fand ich, die so in den letzten Jahren für uns gespielt haben.
Ich habe immer ein bisschen darauf geschielt, dass der nochmal zurückkommt.
Ja, mhm, ich auch. Und jetzt kann man ihm einfach nur wünschen, dass er überhaupt nochmal auf den Platz zurückkommt. Ja. Gute Besserung. Und zum selben Thema, freudige Nachricht, Jessica Gangkamm stand jetzt das erste Mal wieder auf dem Trainingsplatz.
Geil, habe ich heute über nachgedacht.
Auch für dich weiterhin gute Genesung und Comeback Stronger, stark, dass der sich zurückgekämpft hat.
Absolut.
Ja, und VAR steht für vermutlich Alkoholrestwirkung.
So sieht's aus. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder bei 96. Minute. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Peace.
Thank you.